Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12. Heute ist Jan Hegenberg bei mir, der Typ hinter dem Blog Der Graslutscher, der mit seinen Büchern wie Der Weltuntergang fällt aus oder Klima-Bullshit-Bingo den Finger in die Wunde legt. Jan räumt mit Mythen auf, erklärt, warum Klimaschutz mehr als ein paar Bioprodukte braucht und warum der Weltuntergang eben doch nicht unmittelbar bevorsteht. Lasst uns gemeinsam den Bullshit entlarven und über echte Lösungen sprechen. Viel Spaß auf den Kopfhörern und herzlich willkommen, lieber Jan. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, ich habe natürlich Klima-Bullshit-Bingo gelesen. Ah, das ist gut. Und es ist wirklich gut, kann ich nur jedem empfehlen, kleiner Werbeblock, unauffällig. So. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem das Zitat war. Es war ein Italiener, weiß ich noch, der mit Berlusconi gesprochen hat. Aber das Zitat, du weißt wahrscheinlich, welches es
war. Ja, Brandolini.
Genau, das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion. Ja. Ist das sozusagen dein Lebensmotto, warum du anderen Antworten bietest?
Ach, also naja, ich sag mal, als Motto ist es natürlich eigentlich ungeeignet, weil es auch gleich den Fatalismus in dieser Aufgabe natürlich zutage trägt. Denn wenn man immer um eine Größenordnung mehr Energie braucht, um es zu widerlegen, dann muss man sich sehr genau überlegen, welche Kämpfe man führen will und welche man beiseite legt. Aber zumindest ist mir bewusst geworden, dass es eine Lebensaufgabe ist, das zu machen. Und ich glaube, je bessere Argumente wir haben, desto weiter können wir es nach unten schrauben, müssen vielleicht nicht immer um eine Größenordnung mehr Energie reinsetzen. Letztendlich ist das auch so ein bisschen die Idee hinter dem ganzen Buch.
Also, ich habe die Idee sofort gekauft, ehrlicherweise, weil ab und zu Posts sehe ich ja immer die gleichen Argumente und dann gibt man sich Mühe und tappert die da händisch ein, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und der andere hat wahrscheinlich nur Copy and Paste, wenn er es denn überhaupt selbst gemacht hat und hatte sehr Einfaches. Aber lass uns von vorn anfangen. Deiner Community muss ich natürlich nicht erklären, wer du bist, also, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dich noch nicht so genau kennt. Das können nicht viele sein. Das sind nicht viele.
Eine Schande, aber kommt immer wieder vor.
Ja, das können doch ganz wenige sein. Ich glaube, du machst seit 2014 einen Blog, Der Graslutscher, und ich weiß es ehrlicherweise auch nicht. Also erzähl mal, wie ist es dazu gekommen eigentlich? Was war der Auslöser?
Ja, also ich hatte das auch nie vor, ne? Ich war Angestellter in der IT, zu dem Zeitpunkt glaube ich schon selbstständig. Ist ja auch egal, also ich war irgendein IT-Fuzzi, habe Datenbanken administriert und habe dann irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen und habe gemerkt, dass das im Internet teilweise auf unglaublich viel Ablehnung stößt. Und ich war da jetzt echt nicht der Typ, der irgendwie Bilder von zerstückelten Tieren irgendwo hingepostet hat. Es war echt nur so, ja, keine Ahnung, in so Situationen, in denen man es halt irgendwie, in denen man nicht drum rumkommt. Man ist zusammen mit Leuten in der Kantine und dann sagt man, ja, ich hätte gerne irgendwas Vegetarisches und dann geht sofort was los. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, das ist irgendwie komisch und die Argumente wiederholen sich wahnsinnig oft und da habe ich gesagt, okay, komm, ich schreibe jetzt einfach damals auf Facebook tatsächlich Entgegnungen dazu und es hat so vielen Leuten gefallen, dass die gesagt haben, ja, ist doch ein bisschen verschwendet, das einfach nur Mark Zuckerberg in den Drachen zu werfen, macht da einen Blog draus. Wahrscheinlich war ich deswegen einer von 10 Leuten in Deutschland, die im Jahr 2014 einen neuen Blog gegründet haben. Alle anderen haben gesagt, was, ein Blog? Wer macht denn sowas? Das ist doch aus den 90ern die Idee. Ja, aber hat ganz gut funktioniert. Und da habe ich, glaube ich, 2018, 19 das Themenfeld massiv erweitert. Weg von ja, Fleisch essen oder nicht, hin zu Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und viel, viel Energiewende letztendlich. Ja, und eigentlich ist das aktuell so zu 99% das, was ich mache eigentlich. Aufklärung zu Energiewendefragen.
Ja, ja. Und der Weltuntergang ist ja ausgefallen, ne? Hast du ja
sowieso
vollkommen recht gehabt.
Genau,
also
genau.
Ich hoffe, du schreibst nochmal Teil 2, dass er dann die nächsten Jahre auch wieder ausfällt. Da kommen wir ganz gut hin damit. Ja. Ja, lass uns aber auf das aktuelle Buch gehen. Klima-Bullshit-Bingo. Was war der Auslöser dann dafür? War das die logische Folge eigentlich?
Ja, das ist immer so ein Prozess mit dem Verlag, dass wir dann ein bisschen Brainstorming machen, überlegen, was könnte funktionieren. Und dann ist mir aufgefallen, also im ersten Buch erkläre ich ja Energiewende von vorne bis hinten und das haben auch ganz viele Leute dankbar aufgenommen und gesagt, wie toll die das finden. Mir ist mir aufgefallen, das in einer echten Diskussion irgendwo anzuwenden, ist eigentlich unmöglich. Und die meisten Leute, ja, denen geht es nicht darum, keine Ahnung, wie viel Terawattstunden wir 2045 brauchen oder was ein Langzeitspeicher ist. die stehen da und schreiben in Facebook rein, dass CO2 nicht schlimm ist, weil Pflanzen CO2 brauchen. Das heißt, eigentlich müssen wir alle nochmal so 1, 2 bis 10 Schritte zurückgehen. Und weil ich dachte, ist ja auch blöd, wenn wir das alle machen. Es gibt ja ganz viele Leute, die sollten lieber da bleiben, wo sie gerade sind und vielleicht wirklich an Speichern forschen. Und wir gehen ein paar Schritte zurück und nehmen jetzt nochmal alle mit, die glauben, dass Klimaschutz blöd ist, weil ja, Pflanzen CO2 brauchen oder weil Deutschland nur in Anführungszeichen 2% der Emissionen emittiert oder. Einfach um den Diskurs mal in die Richtung zu drücken, wo er eigentlich hin sollte, nämlich zu den Themen, die wirklich einen Streit wert sind.
Ja, ich habe also von den 25 Punkten habe ich auch schon noch den einen oder anderen zugelernt, der mir noch nicht entgegenprallte. Aber so ein paar habe ich ungefähr auch 1500 Mal schon gehört. Was die Überraschung war, als ich in dem Buch reinkam, du hast aber erst mit was anderem begonnen. Und zwar war da das Zitat von dir, streitet euch gern, aber richtig. Ja. Also du hast so ein bisschen Tipps gegeben, wie man so einen Diskurs, so eine Diskussion führt. Willst du 3 Sätze zu verlieren?
Ja, gerne. Also das ist natürlich jetzt auch aus meiner Sicht, als jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren im Internet streitet, und ich kann alle verstehen, die Nerven verlieren und in einem Streit am liebsten Kraftausdrücke benutzen möchten oder, weiß ich nicht, dem anderen sagen, dass er keine Ahnung hat, was weiß ich was, habe ich auch schon gemacht. Mir ist nur mal aufgefallen, man kommt schneller zu einem sinnvollen Ergebnis, wenn man das alles weglässt und möglichst sachlich bleibt. Und da gibt es eben ja, ein paar Regeln, an denen man sich halten kann. Möglichst sachlich bleiben, keine Fehlschlüsse benutzen, nicht Strohmann-Argumente aufbauen, also zum Beispiel, dass ich gar nicht auf das antworte, was man gegenüber gesagt hat, sondern ich baue mir ein Strohmann-Argument und antworte auf was ganz anderes, was natürlich dann viel einfacher ist und für die ungeübten Beobachter vielleicht auch gar nicht so richtig erfahren wird und sie sagen, ah, stimmt, das ist ja ein gutes Argument, und die merken aber nicht, ah, der hat eigentlich gar nicht wirklich argumentiert, der hat ja ein Strohmann-Argument benutzt. Und da gibt es eine ganze Menge, und man kann eigentlich auch jeden Tag, wenn man irgendwo auf, keine Ahnung, auf Blue Sky oder Facebook oder wo auch immer unterwegs ist, sehr, sehr oft solche Situationen finden. Und wenn wir uns alle so ein bisschen am Riemen reißen, versuchen das zu vermeiden, dann werden wir auch schneller zueinander finden. Und naja, dann gewinnt man auch Erkenntnisse. Weil wenn wir sowieso alle ja nur im Internet streiten, um am Ende recht zu haben, dann bringt es halt nicht wirklich viel, ne?
Dann kommen wir nicht weiter, und die Positionen werden sich eher verhärten, als dass wir aufeinander zugehen. Ja, ich würde jetzt so ein paar vielleicht aus dem Bullshit-Bingo den einen oder anderen rausnehmen, wo ich sage, die sind auch die mir immer wieder entgegenkommen. Und meine Community weiß, dass ich im wirklichen Leben Banker bin, seit Geburt quasi. Ja. Und dann ist natürlich Klimaschutz und Wirtschaft passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Ne? Also im Grunde genommen bei dir heißt es, glaube ich, Klimaschutz zerstört sogar die Wirtschaft.
Ja, genau.
Bullshit Nummer 14, wer es genau wissen will. Du wirst es sicher aus dem Kopf. Aber ja, was sind so die Argumente, die da so kommen, die da häufig kommen, beziehungsweise was ist deine Antwort darauf?
Ja, ich glaube, das Problem ist gerade aktuell natürlich, dass beides zusammenfällt. Unsere Wirtschaft hat gerade ein paar große Probleme, und viele Leute haben das Gefühl, dass wir jetzt zum ersten Mal Klimaschutz machen, wahrscheinlich aufgrund der beteiligten Parteien. Das ist natürlich beides Quatsch. Also Energiewende machen wir seit 20 Jahren, und auch der Zubau von Erneuerbaren, auch wenn er jetzt in den letzten 16 Jahren davor nicht nach meinem Geschmack war, es gab ihn natürlich. Und dass die Wirtschaft gerade Probleme hat einen bunten Blumenstrauß an Ursachen, leider. Deswegen ist der Schluss, dass wir praktisch den Klimaschutz jetzt abschaffen, dann geht es der Wirtschaft wieder gut, ja, kann ich leider nur enttäuschen. Das wird nicht funktionieren, weil Klimaschutzmaßnahmen mittlerweile eigentlich zu einem großen Wirtschaftsfaktor schon geworden sind. Also allein, was die ganze Energiewirtschaft angeht, was die Automobilindustrie angeht, Wärmewende, da geht es jetzt nicht mal um Themen, dass irgendwelche verrückten Hippies Bäume umarmen und damit die Welt retten wollen, sondern da geht es eigentlich um knallharte Investitionen. Da geht es um Firmenstrategie, da geht es darum, ja, wo in den nächsten 10 Jahren Billionen Euro investiert werden. Und wenn man das Wort Billion sagt, dann rastet ja schon halb Deutschland aus. Auch Leute, die auf einer Journalistenschule waren, ich habe mir sagen lassen, dass das ziemlich schwer ist, die abzuschließen, schreiben dann, so teuer wird die Energiewende, 1,2 Billionen Euro. Und dann sind da so 3 Ausrufezeichen dahinter. Und das steht dann so da. Und ich meine, als Banker wirst du wahrscheinlich zustimmen, ja, das ist natürlich eine große Zahl, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es auf dem eigenen Bankkonto ist. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Wir reden von der Energieversorgung, von der drittgrößten Volkswirtschaft des Planeten. Und die braucht auf jeden Fall über Jahre gesehen immer Billionen Euro. Egal, wie wir es machen. Und aktuell auch, wir haben 2022 für 140 Milliarden Euro fossile Brennstoffe importiert und alle verbrannt, oder einen großen Teil davon mutmaßlich. Ja. Wenn ich das auf 10 Jahre hochrechne, bin ich auch schon bei Billionen. Wenn ich das Krankensystem in Deutschland hochrechne, was das an Kosten verursacht, dann bin ich auch im Bereich von Billionen. Also wir müssen schon gucken, was kriegen wir denn dafür? Und naja, Energie ist natürlich super wichtig für alles, was mit Wirtschaft zu tun hat. Und zu sagen, ah, das ist zu teuer, lass mal lieber sparen, das ist natürlich auf gleich mehreren Ebenen vollkommen absurd. Und es ist auch in Deutschland, habe ich das Gefühl, besonders emotional. In Amerika sagt man, guck mal, da kommt jetzt die Energiewende. Das bedeutet, wir haben ganz viele Möglichkeiten und Chancen. Das wird auch so geframed. Da sagen die, keine Ahnung, dieser Inflation Reduction Act, was hat der 300 Milliarden Dollar Umfang? Dann sagen die, boah, wir gehen jetzt los und jetzt bauen wir ganz neue Wirtschaftszweige auf. Und da ist Aufbruchsstimmung. Und ja, du hast immer gesagt, oh, das kostet Geld. Naja, aber also Kosten und Investitionen sind halt zwei grundverschiedene paar Dinge. Und ja, allein die Länge meiner Antwort zeigt schon, wir werden, glaube ich, ein paar Menschen grundlegende Dinge vermitteln müssen, um dieses, um das aus der Welt zu schaffen. Ich fürchte, da wird am wenigsten helfen, wenn man eine Kurzantwort auf Facebook irgendwie verfasst.
Das vermute ich auch. Das kann man wahrscheinlich wirklich nicht mit wenigen Worten oder einem Satz oder vier Buchstaben irgendwie darstellen. Ja, jetzt hast du gerade Amerika angesprochen, aber da hat ja der Trump gewonnen. Da wird ja auch alles zurückgedreht. Ne? Bei uns wird jetzt im Februar dann nach der Bundestagswahl auch alles zurückgedreht, weil wir sind ja der einzige Geisterfahrer zum Thema Energiewende in der Welt, oder? Ist das so? Also sind wir der einzige Geisterfahrer? Oder?
Naja, wenn du das so sagst. Also gut, ich glaube, Geisterfahrer sind ja immer die einzigen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es die Definition, obwohl wenn zwei Leute falsch waren auf der A66 fahren, sind es zwei Geisterfahrer. Ging er auch. Der Hintergrund ist natürlich, dass das ganz gerne in Deutschland so geframed wird, dass Deutschland der Geisterfahrer ist, weil wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind oder sagen wir mal, weil wir das besonders drastisch gemacht haben. Denn dass Länder Atomkraftwerke abschalten, da sind wir jetzt nicht alleine mit. Man kann auch gerne das kritisieren und sagen, es wäre schlauer gewesen, die länger laufen zu lassen, wenn die sowieso schon mal da gestanden haben, also rein aus Investitionsüberlegungen, weil Atomkraftwerke halt sehr teuer sind im Bau, aber nicht mehr im Betrieb. Aber nichtsdestotrotz befinden wir uns eigentlich gerade im totalen Mainstream, was Energie angeht, weil sämtliche großen Länder eigentlich voll in Erneuerbare gehen aktuell. Also wenn man sich da anguckt, wie die Investitionszahlen sind, dann haben die Erneuerbaren, glaube ich, die Fossilen vor 4 Jahren überholt und seitdem gehen die steil nach oben. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, kleinen Inselstaaten wie Island, also da reden wir von den USA und von China und von Australien und von Südkorea, in denen ja Solarkraft die meist zugebaute Stromerzeugungsform ist. Und das ist jetzt nicht, weil die alle, keine Ahnung, die Grünen wählen oder so, wie das ja in Deutschland mal gerne genannt wird, sondern weil die gemerkt haben, oh, das ist wahnsinnig günstig, lass das erstmal zubauen, damit verdienen wir am meisten Geld pro eingesetztem Dollar. Und was das angeht, sind wir eigentlich voll in der Mitte mit drin und ja, bauen gerade mit den anderen Ländern zusammen eigentlich an der globalen Energiewende. Und eigentlich ist das, finde ich, ein schöner Gedanke. Und das noch schöner ist, Donald Trump, der wird natürlich versuchen, so viel wie möglich kaputt zu machen, um seinen fossilen Buddies irgendwie Geld zuzuschustern. Aber diese zugrunde liegende Logik, dass ein Solarpanel heutzutage günstiger Strom erzeugt als ein Kohlekraftwerk, die kann auch Donald Trump nicht zurückdrehen. Die kann auch kein deutscher Politiker mehr zurückdrehen. Das wird, die können es vielleicht abbremsen, aber also ich würde viel Geld setzen, dass das erstmal weiter steigt.
Da wäre ich dabei, also ich wette nicht gegen. Ja. Und ich glaube auch, dass der.
Schade, ich hatte gehofft,
Ja, aber ich verliere ungern. So, und ich glaube auch, dass Trump wahrscheinlich eher mitnimmt, was geht für seine Wählerschaft. Und wo das Geld dann hingeht, ist ja die große Frage. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es nicht doch auch in erneuerbare Energien geht. Du hast ja einen sehr speziellen Humor, was ich schätze an dir. Du hast total Energie. Also ich sehe dich heute das erste Mal hier live zusammen. Hast du auch so eine Idee, wie man Menschen sozusagen die Energiewende schmackhaft macht? Also ich meine, diejenigen, die ewig gestrig sind und nicht wollen, über die rede ich nicht. Ne? Also da gibt es immer einen Prozentsatz, einen Bodensatz, die werden wir nicht erreichen. Aber ich glaube, es gibt viele, die vielleicht auch desorientiert werden durch die Propaganda unterschiedlichen Medien oder Parteien oder was auch immer. Hast du eine Idee?
Am tollsten wäre es, wenn wir sie alle irgendwie zum Mitmachen kriegen könnten. Wenn man alle, keine Ahnung, einmal in E-Auto setzen können, sagt, hier, fahr mal da hinten hin und da ist ein Haus mit Solar- und Pufferbatterie und dann darf man selber mit dem Tablet ein bisschen damit rumspielen und sieht, wie die Stromflüsse sind und bekommt dann zum ersten Mal ein Gefühl dafür, ah, okay, da sind einfach ein paar Solarzellen auf dem Dach und die laden mir das Auto voll und damit fahre ich danach ein paar hundert Kilometer. Weil das erstmal so, ja, muss man nicht viel erklären. Das hat, also ich habe meinen Vater irgendwann in einen Tesla gesetzt, bin dann einfach auf die Autobahn gefahren, hat er gemerkt, ah, okay, fühlt sich an wie in einer Achterbahn, macht Spaß und ist sau leise und wir sind nicht stehen geblieben. Und das, wahrscheinlich hätte ich noch monatelang erklären können, dass es kein Problem ist, aber das sind halt Dinge, die müssen Menschen, glaube ich, erleben. Aber das Gute ist natürlich, es werden immer mehr Menschen erleben. Es wird immer normaler sein. Immer mehr Menschen werden mal irgendeinem elektrischen Bus sitzen oder sehen, dass ein elektrischer Müllwagen an ihnen vorbeifährt oder sowas. Und ich glaube, das wird immer für uns arbeiten, weil ja, so gelebte Normalität ist natürlich immer besser, als wenn irgend so ein Grünling, in Anführungszeichen, wie ich da stehe und sage, ja, mach mal das. Das Menschen wollen sich halt ungern sagen lassen, was sie machen sollen. Alle Menschen, ich auch. Deswegen ist es immer am besten, wenn man gute Argumente bringt und die Menschen dann die Möglichkeit haben, sich selber dafür zu entscheiden. Das ist immer sehr nachhaltig dann. Aber die Zeit spielt natürlich da nicht für uns. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so ein bisschen, vielleicht so ein Zwischending finden müssen. Ja. Ein paar Leute, die sich von alleine, die alleine merken, ah, okay, das ist ein guter Weg. Und ein paar andere, die man vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung schubst. Die merken, im Ikea kostet das pflanzliche Hotdog 50 Cent und das mit Fleisch 1,50 Euro. Dann nehme ich jetzt das pflanzliche. Nicht, weil ich der Veganer bin und demnächst mit Kunstblut irgendwo die Einkaufspassage ruiniere, sondern weil ich keine Lust habe, das Dreifache zu bezahlen. Und ja, da fallen mir noch so ein paar andere Dinge ein, wo man es vielleicht auch so irgendwie hinkriegt.
Guter Punkt. Also mich hat die Elektromobilität so überzeugt.
Ah, okay.
Ich bin vorher Verbrenner gefahren und ja, schneller Verbrenner. Gebe ich offen zu. Und bin stolzer Besitzer jetzt des E-Autos. Aha. Aber ich habe ja gelesen, also in der einschlägigen Zeitung, jeder Dritte gibt seinen E-Autofahrer, ja, ja, geht wieder zum Verbrenner. Ne?
Ja, ja, genau.
Ich glaube, damit hast du aufgeräumt oder hast du es bestätigt?
Ja, ich habe natürlich damit aufgeräumt. Die Frage ist, wie viele Leute haben das gelesen und verstanden und tragen es jetzt weiter? Denn so, das ist natürlich immer, das ist wieder Brandolinis Law. Also so, jeder dritte E-Auto-Fahrer wechselt zurück. Das ist natürlich was, das hat man in 3 Sekunden gesagt und es ist ganz einfach und alle Leute können sich es einfach merken. Und ich muss erst mal erklären, keine Ahnung, wie viele Menschen bei der Coburg versichert sind, um das zu widerlegen. Aber ja, long story short, ist natürlich nicht jeder dritte E-Autofahrer, sondern von den Menschen, die bei der Coburg versichert sind und da ein E-Auto abgemeldet haben und dann wieder ein anderes Auto angemeldet haben, von denen haben ein Drittel einen Verbrenner genommen. Und ja, wie das bei Stichproben so ist, ist immer die große Frage, kann man das auf die Allgemeinheit hochrechnen? Und gerade in dem Beispiel halte ich das für sehr, sehr schwierig. Ich habe die Coburg ja auch gefragt, wie viel denn die absoluten Zahlen sind. Geben sie leider nicht raus, aus geschäftspolitischen Gründen, sagen sie. Ist wahrscheinlich auch der Fall. Das ist natürlich nur doof, weil jetzt wissen wir nicht, haben vielleicht in dem Zeitraum, keine Ahnung, reden wir von 200 Leuten, reden wir von 2000 Leuten, von 20.000 Leuten. Das ist natürlich ein sehr großer Unterschied, denn wenn wir von 200 Leuten reden, dann ja, ist es überhaupt keine Nachricht wert. Und ich glaube aber auch, dass die Coburg das gar nicht beabsichtigt hat. Die geben immer diesen E-Mobilitätsreport raus. Ich glaube, es hat irgendjemand gefunden, der ein bisschen übernächtigt war und gesagt hat, oh, ich weiß noch nicht, oh, mein Redakteur sitzt mir im Nacken, ich muss noch irgendwie für morgen eine Geschichte. Oh, hier, Coburg, jeder dritte Ehe, das klingt toll, wunderbar, baller ich raus und kriege danach noch einen Orden, weil wahrscheinlich das auf Facebook, weiß ich nicht, 10.000 Klicks hatte, weil die Leute natürlich dann mal ganz wütend sind und entsprechend das verbreiten.
Passt auch gerade in die gesellschaftliche und politische Stimmung, ne? War es eine Top-Nachricht, so ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
Ja,
genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, ehrlicherweise.
Ja, ja, genau. In dem Fall nicht mal metaphorisch. Es ist wirklich, also ja, man hat da ein bisschen Öl irgendwo hingegossen, auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen weiterentwickeln. So. Also ich meine, wir sind jetzt auch nicht frei davon, dass wir ins Internet gehen und dann sehen wir eine Nachricht und die macht uns wütend oder die aktiviert uns auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, mittlerweile sind viele Verlage und auch so Content-Creator gut darin geworden, genau sowas zu finden. Und wenn es sich auf Neudeutsch Enragement bait, dass Leute halt wütend werden deswegen, weil man weiß, dann drücken sie am ehesten auf ein Emoji und dann antworten sie am ehesten und dann teilen sie es vielleicht in ihrer WhatsApp-Gruppe und sagen, guck mal da macht jemand was Unmögliches. Und deswegen lohnt es sich leider aus medialer Logik aktuell Menschen wütend zu machen. Und das ist gesellschaftlich natürlich ganz, ganz schwierig, denn eigentlich wollen wir nicht, dass alle Leute wütend sind. Wir wollen, dass Menschen zusammenarbeiten und dafür sollten sie möglichst nicht ständig wütend aufeinander sein. Deswegen wäre es ganz gut, wenn die Medien da auch ihre Verantwortung irgendwann erkennen könnten und das ein bisschen zurückschrauben. Und ich weiß, jetzt sage ich die Medien. Es gibt natürlich, nicht alle Medien machen das. Ich weiß, es gibt auch ganz tolle Leute bei den Medien, die das schon vor 2 Jahren erkannt haben und seitdem wunderbaren Job machen, lesen nur leider zu wenig.
Ja, ja. Na, stell dir vor, Huckoberg hat geschrieben, 70% hätten ihr E-Auto weiterversichert.
Ja, das
hätte wahrscheinlich keiner gelesen.
Ja, wahrscheinlich so ein, nicht.
Das, hätte nicht mal der Algo ausgespielt,
ja,
irgendwann.
Vermutlich nicht. Das ist ja wie wenn in Wiesbaden hat vor 2 Wochen irgendwo ein E-Auto gebrannt. Das war 4 Tage in allen Facebook-Gruppen eine riesen Nachricht. Ich habe da nachgeguckt, im selben Zeitraum haben 7 Verbrenner gebrannt. Hat niemanden interessiert. Es gab auch keine Nachricht dazu, weil ist auch so alltäglich geworden. Ja, man fährt die Autobahn entlang und irgendwann sieht man halt mal irgendwo so eine ausgebrannte Autoleiche. Ja, habe ich noch nie irgendwie angehalten. Ist halt so, ja, in einem Land mit 50 Millionen Autos brennt auch mal eins, ne? Ist leider so.
Und wahrscheinlich ist einfach die Zigarette runtergefallen beim Rauchen im Auto. Könnte natürlich auch ein Grund sein, ne?
Könnte auch ein Grund sein. Wahrscheinlich gibt es sehr oft sehr, sehr interessante Berichte der Feuerwehr, die aber dann niemand mehr liest. Und ich meine, ich versuche es ja immer. Ne? Ich sage dann, oh, guck mal, wisst ihr noch, damals die Nachricht, ich habe mal nachgesehen, das und das war der Grund. Da kräht kein Hahn mehr nach. Also, es gibt auch diesen Sinnspruch, wenn man eine Korrektur von sowas ins Internet schreibt, das dauert so lange, bis dahin ist die Fake-Nachricht 20 Mal um den ganzen Erdball gelaufen und das kann man sich in vielen Fällen dann leider sparen.
Ich bin ja Feuerwehrmann, habe noch nie ein E-Auto brennen sehen.
Ah, okay.
Aber als ich aktiv war, gab es auch noch keinen.
Ja, okay.
Das ist das Kleingedruckte.
Ja, genau. Kann man ohne Kontext aber mal sagen. Also ich als Feuerwehr, ich habe noch nie in meiner ganzen Karriere eins brennen sehen.
Kannst du aufnehmen im nächsten Tag.
Ja, okay. Also quasi.
So, aber wir fahren ja jetzt quasi an die Raststätte und dann gibt es was zu essen. Und ich habe jetzt gelesen, war bei einem großen Sender mit 3 Buchstaben, fängt, glaube ich, mit R an und hält mit L auf, dass vegane Ersatzprodukte sind der Killer. Hast du auch drüber geschrieben, ne? Veggie-Burger sind reine Chemie, ich esse Fleisch für die Umwelt. Bullshit 13.
Ja, das ist auch nicht tot zu kriegen. Wobei, da muss ich die Nicht-Veganer auch in Schutz nehmen. Also Unsinn über Essen verbreiten, das ist, glaube ich, das neue Ding auf Instagram aktuell, egal aus welcher Richtung. Ich folge so 4, 5 Fact-Checkern, die eigentlich nur Videos machen, wo sie erklären, warum Dinge von anderen Leuten, die Videos machen, Blödsinn sind.
Nein.
Das ist wirklich alles. Also, dass man keine Haferflocken essen sollte, dass man nur Haferflocken essen sollte, dass man nur Fleisch essen sollte. Also, die nennt sich Keto-Diät. Manche Leute machen das wohl mittlerweile für 14 Tage und dann kommen sie ins Krankenhaus. Also, es ist kein Veganer-Stammtisch, aber nur Fleisch kann ich aus medizinischer Sicht auch nur von abraten. Und und dazu gehört natürlich auch, dass da die chemischen Ersatzprodukte dabei sind. Long story short, das meiste, was wir essen, ist irgendwie chemisch anders zusammengesetzt als vorher. Und generell, ja, ich habe Chemie abgegeben in der 11. Klasse, zu meinem Bedauern jetzt aus der Rückschau. Aber wenn man sich ein bisschen einliest, dann merkt man, also ein langer Zutatenname auf der Packung, das heißt gar nichts. Ne? Also da kann alles Mögliche draufstehen. Da muss man ein bisschen dann wieder runterfahren und merken, okay, da steht zwar Methylcellulose, aber das ist vollkommen unbedenklich. Vielleicht sollte man nicht nur das essen, aber wenn das da reingemacht wird, damit die Konsistenz angenehm ist, dann sei das so. Ich esse wahrscheinlich so einmal alle 2 Wochen irgendeinen Pflanzenburger und deswegen sage ich auch mal, selbst wenn das Ding komplett voll ist mit Salz und Fett und weiß ich nicht und mein Hausarzt die Hände beim Kopf zusammenschlägt, wenn er das sieht, dann würde ich sagen, ja, aber ich esse es einmal alle 2 Wochen. Also insofern ist es sowieso meistens viel zu hochgekocht.
Podcast ja nicht mit Bild, aber ich glaube, du siehst ganz gesund aus.
Kann ich ja. Ich habe gute Blutwerte. Ich kann nicht klagen.
Ja. Machen wir mal einen Blick hinter Jan Hegenberg. Mich würde mal interessieren, weil du es gerade gesagt hast, du folgst da dem einen oder anderen, wo dann halt irgendwelche Dinge wieder aufgeklärt werden und gerade gerückt werden. Ne? Also du musst dir ja eine Menge durchlesen. Tust du das alles an? Also ich finde das schon krass, wenn dann so immer so negative Aufsagen, dann muss man die wieder gerade bügeln. Du musst ja dann viel dich reinlesen und man kann ja nicht überall Experte sein.
Ja, das stimmt. Mache ich natürlich auch nicht bei allem. Ne? Also manche Sachen weiß ich dann auch, okay, da müsste ich jetzt wirklich viel investieren. Ich bin zum Beispiel im Thema, in welches Haus kann ich am besten eine Wärmepumpe einbauen? Bin ich noch ein bisschen blank, weil, ist natürlich auch eine Wissenschaft für sich, ne? Ich weiß die Grunddaten, ich weiß, dass es bei den allermeisten Häusern geht und bei allen Neubauten geht es sowieso, deswegen fand ich es jetzt nicht so wichtig zu wissen, ob man ins Fachwerkhaus in Obererkenschwick auch noch eine Wärmepumpe einbauen kann. Aber grundsätzlich ich entscheide das leider gar nicht so rational, wie das jetzt klingt. Oft ist es so, ich komme ins Büro und da habe ich eigentlich einen Plan und dann lese ich irgendwas, was so dreist gelogen ist, dass es mich an meine Ehre packt. Und dann denke ich, ich kann nicht ertragen, dass die Welt so ist, dass diese Person das da so stehen hat und niemand widerspricht ihr. Und das ist auch oft ein Faktor, wenn da schon im Kommentarbereich 1000 Leute sind, die sagen, ey, das ist totaler Quatsch. Dann denke ich so, ja, okay, gut. Aber wenn da nur Leute sind, die sagen, ah, oh, endlich sagt's mal einer, genau, bla bla bla. Ich denke so, oh nein, das ist ja furchtbar. Und ich sehe, dass es schon irgendwie tausendfach geteilt wurde. Ja, dann schiebe ich alles auf und rufe meine Frau an und sage, kannst du heute Abend kochen? Und dann sage ich, ja, toll. Aber ja, das ist oft mein Entscheidungsbaum, der nicht so wirklich systematisch ist. Aber es ist oft tatsächlich eher ein emotionaler Grund, warum ich dann sage, okay, das kann jetzt nicht so stehen bleiben. Und dann lese ich auch gerne 4 Stunden irgendwelche peer-reviewed Studies und weiß ich nicht was. Dann bin ich im Tunnel. Das ist dann so eine Gabe. Ja, meine Frau findet es nicht so toll, glaube ich. Aber
ich habe ungefähr eine Ahnung, wie so ein Tag abläuft. Ja. Gerade so kann ich gut nachvollziehen. Und ja, danke, dass du das tust. Ich glaube, damit hilfst du vielen anderen und ersparst ihnen dann die Möglichkeiten.
Ja, hoffentlich.
So, und wir haben natürlich jetzt anderen einen Tipp gegeben, wie sie sich aus der Reserve locken. Ne? Also ich hoffe nicht, dass das jetzt die falsche
ist. Ja, aber die wissen ja nicht, was mich triggert. Sie versuchen das ja schon die ganze Zeit. Also wenn jetzt einer schreibt, keine Ahnung, das Lithium im Auto, dann denke ich schon so, ah ja, gut, komm.
Ist zu alt.
Und vor allen Dingen, das ist mittlerweile, da sehe ich wirklich ganz oft Leute, die dann drunter schreiben, so, Moment, was hast du für ein Auto, was glaubst du, was da drin ist, zack, 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 zack. Ja. Und dann merke ich schon, okay, da hat sich der Diskurs schon so ein bisschen verschoben in eine gute Richtung.
Das stimmt. Ich habe ja gelernt, von der Expertin, Selbstwirksamkeit ist natürlich entscheidend, wenn man sich auf den Weg machen will, also man muss das Gefühl haben, selbstwirksam zu sein. Ist für uns Deutsche natürlich schwierig, ne? Also wir haben ja nur 2% zuständig für den CO2-Ausstoß. Ja. An China, USA möchte ich gar nicht denken. Also wir können es eigentlich lassen.
Ja, eigentlich schon. Oft mache ich es auch so, ich gehe auf die Straße, merke, ich spare gerade CO2, dann merke ich aber, dass 98% dazu aus anderen Ländern kommen. Dann breche ich in Tränen aus und dann gehe ich wieder nach Hause, eigentlich. Ja. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Also das Blöde ist, das Argument ist eigentlich ziemlich absurd, aber diese 2%, die wirken natürlich echt gut. Deswegen versuche ich mittlerweile eigentlich immer Beispiele zu finden, die andere Leute auf derselben Unlogik schlecht aussehen lassen. Also wenn du das jetzt gesagt hättest zum Beispiel, dann würde ich sagen, na gut, okay, also wenn wir so sehen, dann sagen wir mal so, ich komme aus Wiesbaden, da leben 300.000 Menschen und ihr in Berlin, ihr habt 10-mal so viele Einwohner, dann kann ich ja eigentlich aufs Klima scheißen, denn also da müsst erstmal ihr was machen. Ihr sagt ja, ihr emittiert hier 10-mal so viel. Was bringt das, wenn ich in Wiesbaden irgendwie 5% der deutschen Emissionen, ja noch viel weniger wahrscheinlich, und ihr macht da irgendwie 13%, also da müsst ihr erstmal was machen. Und ja, das funktioniert natürlich sehr gut bei Leuten, die aus Berlin kommen. Wenn die Leute dann aus irgendeinem kleinen Winzdorf kommen, dann ist es natürlich blöd. Dann sagen, ja, wir wohnen nur 500 Leute. Dann kann man auch versuchen, das über Bundesländer zu machen. Dann gucke ich mal, wenn die aus Bayern kommen, ist es mal ganz gut, weil da leben natürlich 10 Millionen Menschen. Die haben auch ordentlich Wirtschaft. Das ist mal ganz gut. Blöd ist, wenn Leute aus dem Saarland kommen, da aus dem kleinen Dorf. Dann ist es mal sehr schwierig, da anzusetzen. Aber da kommen natürlich auch wenig Leute her. Deswegen skippe ich. Aber ja. Es sind nur 2%, aber wir sind auch nur 1% Weltbevölkerung. Insofern sind wir schon überproportional viel. Und es gibt, glaube ich, auch nur 6 Länder weltweit, die noch mehr haben. Insofern haben wir jetzt nur die Möglichkeit, immer zu sagen, gut, wir nehmen die Verantwortung an und wir machen das, auch wenn ein paar andere Länder größer sind. Aber es gibt nochmal 190 andere Länder, die haben weniger Emissionen als wir. Wenn wir jetzt sagen, wir machen nichts, dann können die auch alle sagen, wir machen nichts. Und dann, ja, haben wir ein Problem. Und ich sag mal, naja, also Wenn alle Leute so ein bisschen Dreck vor der Haustür haben, dann sagen ja auch nicht die ersten Leute, naja, die anderen haben aber auch Dreck, deswegen fege ich heute nicht. Also in Baden-Württemberg funktioniert das Argument sehr gut, wenn der Kehrwoche ist. Dann merken alle so, das ist nicht gut, dann fegt keiner mehr. Ja, aber wir haben globale Kehrwoche und wenn wir als Einzige sagen, wir kehren nicht, das wäre verrückt. Und ich weiß, USA und China haben natürlich mehr Emissionen, aber auch da passieren energiewendetechnisch wunderbare Sachen. Da werden riesige Solarparks zugebaut, riesige Windparks. Kalifornien, der größte US-Bundesstaat, also wirtschaftstechnisch, hat so viele Batteriespeicher installiert, dass die um die Feierabendzeit schon deutlich mehr Batteriestrom im Netz haben als Atomstrom. Das geht da in echt gute Richtung. Und ja, am besten in 5 Jahren nochmal gucken und vor der eigenen Tür kehren.
So, jetzt sind ja, wir haben ja ein bisschen neugierig machen wollen auf deinem Buch. Da stehen ja natürlich noch mehr solche Dinge drin,
ja,
wo man spannende Antworten
und viel besser formuliert hat, als ich das jetzt so spontan kriege.
Aber sie kommen jetzt von dir, von Herzen, emotional, persönlich, mit dem nötigen Witz. Du hast natürlich sicher viel recherchiert auch im Buch, um die eine oder anderen Orten noch ein bisschen Antwort mehr zu belegen. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, boah, da bin ich auf was gestoßen, Überraschendes, Unerwartetes, wo du gesagt, hätte ich nicht gedacht. Kam sowas?
Mehrere Sachen. Ich mache auch immer Double-Check. Also wenn ich dann denke so, stimmt das? Dann frage ich bei ein paar Leuten, die das auch wirklich studiert haben. Und was mich mal verblüfft ist, wie effizient neue Technologien sind. Also wie viel weniger Energie wir in Zukunft brauchen werden, weil ja E-Autos und Wärmepumpen und sowas einfach viel weniger Energie brauchen. Und das sieht immer in diesen ganzen Studien, sieht das dann echt krass aus. Und dann denke ich mal so, sind das irgendwie so super positive Annahmen, die sie getroffen haben? Aber nee, es ist tatsächlich so. Und was ich besonders krass finde, ist die Rechnung, wie viel Strom erzeugen Solarpanels, die in einem Schiff transportiert werden, verglichen mit, wenn ich denselben Strom mit Kohle erzeugen wollte. Und dann kann man irgendwie entweder einen Ozeanriesen mit Solarpanels über den Atlantik schicken und dann erzeugen die so und so viel Strom über 20 Jahre. Oder ich muss 140 Schiffe mit Kohle füllen, damit die dann in Kohlekraftwerk zu Strom gemacht werden. Und das ist halt echt eine Zahl, wo ich denke, ey, das ist einfach krass. Das hätte ich selber aus dem Bauch heraus nie so, ich hätte wahrscheinlich gesagt, vielleicht sind es 5 oder 6.
Ja. 140, ein krasses Bild. Ne? Ich glaube, das, also Bildern, gut, muss ich dir nicht erzählen.
Ja, genau.
Sowas bleibt natürlich hängen. Also gut, das kann ich beim nächsten Post mal irgendwo drunter schreiben, glaube ich. Den werde ich nochmal drunter setzen.
Ja.
So, ich muss schon wieder ein bisschen auf die Zeit gucken, sehe ich gerade. Leider Gottes, ich komme gerade hier in Schwung.
Schade.
Dann werde ich dann halt nochmal in dein Buch gucken. Dann habe ich noch ein bisschen Antworten. So, lass uns nach vorn gucken. Gibt es so Punkte, wo du sagst, lass uns, da haben wir jetzt die größte Wirkung. Ne? Du hast deinen Blog, du hast deine Bücher, du erreichst damit Menschen, du diskutierst auf Social Media. Ich hoffe, es hören viele den Podcast sozusagen. Wie kriegen wir noch mehr in unsere Bubble reingeholt, damit wir nicht immer in der gleichen Bubble sind?
Ja, das ist im Prinzip die große Gretchenfrage. Ne? Wie machen wir das? Ich bin tatsächlich jetzt erstmal von Twitter weggegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass da nur noch Bubbles unterwegs waren.
Okay.
Und habe mich bei Blue Sky angemeldet und versuche tatsächlich auch ganz bewusst Leuten zu folgen, von denen ich weiß, dass die politisch nicht so wirklich mit mir auf einer Linie sind, und versuche mit denen dann Gemeinsamkeiten zu finden und irgendwo einen Common Ground. Denn ich glaube, dass die allermeisten Menschen in Deutschland sehr viel Common Ground haben. Da sind vielleicht ein paar Extreme, die sind natürlich, okay, die sind einfach nur verrückt, aber verschiedene Arten. Aber die allermeisten Menschen wollen, glaube ich, sehr viel, sehr ähnliche Dinge. Und da müssen wir uns, glaube ich, darauf einigen, wie wir da hinkommen. Denn ja, wenn alle Leute eine sehr genaue Vorstellung davon hätten, wie ein Planet aussieht, der um 2,5 Grad erwärmt ist, ich glaube, dann hätten wir viel mehr Konsens.
Ja. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort an der Ecke. Den würde ich gerne so stehen lassen. Dann lass uns zu den 5x5 kommen.
Ja.
Würde ich bitten, kurz und knackig zu antworten oder zu vervollständigen.
Muss ich auch, das kriege ich Ärger, glaube ich.
Ich, der Jan Hegenberg, stehe für?
Hoffnung und Zuversicht.
Nachhaltigkeit heißt für mich?
Sich so verhalten, dass man es theoretisch bis in alle Ewigkeit so durchziehen könnte.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Das ist schwer. Würde ich niemals aus Spaß eine lange Flugreise machen.
Alles klar. Lieber Enrico, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt.
Was glaubst du, lieber Jan, frage ich mich jetzt selber, was ist wichtiger, persönlicher Verzicht oder Systemumbau? Und meine Antwort ist, das ist beides wichtig. Denn wenn wir jetzt ein bisschen verzichten oder vielleicht sagen wir mal unser Verhalten ein bisschen ändern und weniger Emissionen ausstoßen, dann gewinnen wir mehr Zeit, um das System umzubauen. Und wenn wir das System umbauen, dann wird es immer unwichtiger, wie wir uns persönlich verhalten. Und ich finde, das ist ein schönes Ziel, um darauf hinzuarbeiten. Denn ich glaube, viele Menschen haben keinen Bock mehr auf Klimaschutz, weil sie denken, sie werden bis zum Dank-Nimmerleins-Tag Klimaschutz machen müssen. Und wir müssen ihnen, glaube ich, mal erklären, dass das ein Projekt ist, was irgendwann auch einen Endpunkt hat. Und wenn wir den erreichen, dann wird Klimaschutz auch keine große Rolle mehr in unserem Leben spielen. Und ich glaube, das wollen viele.
Super. Perfektes Schlusswort, lieber Jan. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich danke dir und wer von dir mehr hören will, Gras Lutscher, kann er dir folgen oder liest einfach deine Bücher.
Dankeschön. Das ist sowieso besser, ja. Genau. Dankeschön.